schön, dass es das Buch gibt, weil ich finde, es gibt sehr tiefen Einblick in das, was Sie hier machen. Und für Sie ist es ja vielleicht auch ganz schön, jetzt haben Sie so einen Rezeptordner sozusagen, denn bislang haben Sie das gar nicht gehabt.
Nein, also ich habe es tatsächlich geschafft, die letzten 21 Jahre ohne Rezeptordner durchzukommen. Klar, ich meine, im Patisserie-Bereich ist es natürlich manchmal schwierig und so weiter, da, aber gut, man hat ja auch Leute in der Küche, die ja selber dann irgendwie mal wo ein Rezept herhaben und so weiter und so fort. Ich bin mir auch nicht so schade, ins Internet zu schauen, ja, und mir einfach ein Rezept rauszusuchen und das einfach zu modifizieren. Und ja, das ist vollkommen richtig, jetzt habe ich endlich auch mal was, wo ich selber nachschlagen kann, aber ich bin ja trotzdem, ich meine, ich werde mich jetzt nicht großartig ändern, ich koche einfach aus dem Bauch heraus oft.
Aber wie war das dann, das überhaupt erstmal aufzuschreiben, wenn man das nicht jedes Mal macht, für jede Kleinigkeit das abheftet und hinterlegt, wie ja manch andere das machen?
Ja, ja. Da ist wieder gut, dass ich das eben die Mitarbeiter, die ja da wesentlich versierter und ehrgeiziger sind, ne? Weil auch wenn ich was so aus dem Bauch heraus koche im Endeffekt, ich übergebe dann ja oft die Sachen an jemanden, ne? Also es ist ja nicht so, ich koche nicht alles alleine in der Küche, das geht ja nicht, ne? Aber oftmals am Anfang ist das schon so, dass ich das mal nach gut dünken quasi so vor mich hin produziere, ne? Und dann irgendwann befinde ich das für gut und dann gucke ich mal, okay, was war da irgendwie drin, und die einzelnen Leute, Köche, die bei mir halt dann auch arbeiten oder gearbeitet haben, die haben das für sich natürlich dann schon so notiert, dass sie das irgendwo festhalten. Und ich habe dann einfach die Leute angerufen, angeschrieben und so weiter, du, wie war das damals eigentlich, und so weiter und so fort, und dann habe ich das einfach, so bin ich an die Rezepte gekommen, ne? Ganz einfach.
Ändert sich denn dadurch irgendwas, dass Sie jetzt vielleicht dann doch auch mal Rezepte aufgeschrieben haben für das Buch, auch nochmal, dass vielleicht mal über das eine oder andere Sie auch nochmal anders nachdenken, dass man das vielleicht auch nochmal wiederentdeckt hat oder so in der Art und Weise?
Ja, also mit der Rezeptur an sich hat das natürlich jetzt nichts zu tun, also sondern mit der Idee oder mit dem Gericht sicher. Und das war für mich schon wichtig, auch für meine persönliche Entwicklung so ein bisschen vielleicht auch, ne? Mit einem neuen Blick quasi auf alte Sachen, also ein bisschen so eine Retro-Perspektive ein bisschen zu machen. Und das hat meistens oftmal auch eine natürlich nochmal eine Vereinfachung oder eine Verschlankung zur Folge gehabt, aber manchmal sind es auch ganz, ganz blöd, so Sachen, wo man sagt, ah ja, krass, das hat man mal gemacht, ne? Und das war ja eigentlich gar nicht so blöd, ne? Und also hat man einfach schlicht vergessen, gut gesagt, ne? Und manche Sachen, aber sieht man, entdeckt man wieder und sieht man mit ganz neuem Blick, ja, und es hat schon viel geholfen, muss ich auch sagen.
Auf dem Cover von dem Buch ist ja nicht ein Signature-Dish, aber so ein Signature-Produkt von Ihnen, die Sellerie-Knolle im Salzteig, und das ist auch das erste Kapitel eigentlich in dem Buch. Warum haben Sie das da vorne angestellt?
Ja, weil Sellerie einfach so allgegenwärtig auch ein bisschen ist. Und das Buch ist ja gegliedert nach den Produkten, die wichtig sind, oder Produktgruppen, die wichtig sind für unsere Küche.
Und warum haben Sie das so gemacht?
Muss ich sagen, das war eigentlich auch die Intention ein bisschen von Frau Thiemeier vom Mattes Verlag, weil man muss sagen, ich habe ja auch noch nie vorher ein Buch geschrieben, ja, und dann hat aber Frau Thiemeier so angesprochen, wissen Sie, Sie gehen mit den Sachen so speziell um, also zum Beispiel mit dem Sellerie oder mit anderen Sachen, das wäre vielleicht eine gute Idee, das in eigene Kapitel zu fangen. Und so ist eigentlich die Idee gekommen, Produktkapitel zu kreieren.
Also das merkt man ja auch an dem Kapitel, um nochmal beim Sellerie zu bleiben, dass das Horvath ohne Sellerie in dem Sinne, so wie es heute ist, nicht denkbar wäre. Was ist das Besondere für Sie am Sellerie?
Vielleicht können das andere auch, aber für mich ist es halt so ein Alleskönner, ne? Und eigentlich ist der Grundstein gelegt worden, wo ich 19 Jahre alt war, steht, glaube ich, auch kurz im Buch beschrieben, als ein Küchenchef, mein damaliger, zu mir gesagt hat, na, okay, Sellerie ist so ein unterbewusster Geschmacksgeber, ne? Der etwas voll machen kann oder runder und so, aber so im Hintergrund agiert und gar nicht wahrgenommen werden kann, ne? Also fast ein bisschen wie so eine leichte Umami-Quelle vielleicht auch, ne? So eine natürliche, ne? Also es ist irgendwie runder und wohlschmeckend und voller und so weiter, aber man weiß auch gar nicht warum, und würde sich dann in einem Geschmacksvergleich tendenziell unterbewusst für das mit Sellerie entscheiden, ohne zu wissen warum eigentlich, so ein bisschen. Und das ist irgendwie hängen geblieben bei mir auch mit diesem. Und seitdem hat mich das Sellerie dann auch so nicht mehr losgelassen. Gut, damals war ich noch jünger, ist viel Zeit vergangen, aber irgendwie konnte ich jetzt dann hier, wo ich noch immer meine erste Stelle als Küchenchef, ich war ja vorher noch nie Küchenchef, konnte ich dann meine Liebe zum Sellerie vielleicht auch erst wirklich so ausleben. Und Sellerie kann halt einmal nach gar nichts schmecken, also so sich allem unterordnen sozusagen, also ganz leicht kommen. Also andererseits hat der Sellerie ja noch immer auch eine ausgesprochen hohe Glutaminsäureanteil, ja, die Basis des Umami-Geschmacks ist. Ne? Und wenn man das reduziert, ja, also in Form zum Beispiel von dem Sellerie im Salzteig, da geht es ja nichts anderes um eine Reduzierung der Inhaltsstoffe über einen langen Zeitraum, beziehungsweise auch, wir ja auch so Teriyaki-ähnliche Soßen aus Gemüse kochen, ja, die ja ohne jegliche asiatische Aromatik zustande kommen, wo auch ein sehr explizit hoher Anteil an Knollensellerie mitverarbeitet ist, natürlich auch Tomaten und Champignons und die dann sehr stark geröstet wird und dann werden diese Inhaltsstoffe ausgelaugt und wiederum sehr stark reduziert, sieht man, dass der Sellerie auch Potenzial genug hat, um alles, also wirklich Druck zu geben, also wirklich auch einen Hauptdarsteller, auch wenn es nur eine Soße ist, also wirklich auch den Teller zu vereinnahmen.
Ja. Das zweite Kapitel, ähnlich wichtig, das Thema Fett oder Schmalz, das ist ja doch eine Auseinandersetzung im Detaillierungsgrad mit ja sehr alltäglichen Dingen und mit alltäglichen Produkten. Was ist das Interessante, speziell bei dem Thema Fette, Schmalz, für Sie, sich da so reinzufummeln, sag ich mal, was doch in einer Art zu machen, was wahrscheinlich so kaum jemand anderes in der Tiefe macht?
Da muss ich erst sozusagen ja, um Anfang der Frage einzugehen, alltäglich ja, aber nicht mehr praktikabel im Endeffekt, weil viele kennen das vielleicht von zu Hause noch, aber trotzdem kann man wahrscheinlich die Kühlschränke in Deutschland an der Hand abzählen, wo heute noch der Schmalztopf im Kühlschrank steht, mit dem der Gulaschzwiebel angeröstet wird. Also das ist wahrscheinlich wirklich überschaubarst. Ne? Und deswegen, klar, ist es irgendwie bodenständig verankert, aber es ist nicht mehr vorhanden im Endeffekt. Ne? Und deswegen ist es, also für mich ist es ja im Endeffekt ganz klar, auch Weg, eine gewisse Tradition zu leben, so wie ich es kenne. Ne? Ja, also Gänseschmalz oder irgendein Schmalz stand halt immer, also und es ging vom Brotaufstrich angefangen, ne? Die Prallfetten aufs Brot mit Zwiebel, bis hin zum Kochen quasi. Und auch ein Paradebeispiel, das ich immer sehr gerne erwähne, ist, wenn wir Schweineschmalz oder tierisches Fett im Dessert verwenden, ja, was immer als höchstgradig kreativ verortet wird, ja, aber es ist ja gang und gäbe, wie das Teige und Massen mit Schmalz gemacht wurden und Hefeteig in Schmalz ausgebacken wird und dann kommt der Staubzucker drauf und irgendwelche Erdbeersoße, also gebackene Mäuse, so klasse, und dann isst man das, ja, also da hat kein Mensch danach gefragt, oh, das ist aber kreativ, ne, dass wir hier die Süßspeise im Schweineschmalz gemacht haben, aber wenn ich das heute so praktiziere, dann da schlackern die Leute mit den Ohren, wo kommt das her? Ne?
Ja. Ist vielleicht auch, weil es dann so rausgestellt ist und auch natürlich, so erkennbar ist.
Natürlich, das kommt natürlich dann nochmal dazu, aber grundsätzlich, ja, die Idee, sowas zu machen, ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen im Endeffekt, sondern es ist basiert auf einer armen Leuteküche, wo alles mit allem verarbeitet wurde, was da war und natürlich auch Energieträger in erster Form gewesen ist. Aber wir hatten ja in den letzten Jahren auch, um nochmal anfangs gesagt, wie gesagt, das praktiziert ja heute keiner mehr, das mit dem Fett, weil wir ja auch eine Hetzkampagne gegen Fett hatten in den letzten Jahren. Das lockert sich natürlich jetzt mit der Zeit auf. Es gibt Studien, wo sagt, Mangalitza-Fett ist vielleicht doch nicht so blöd, alte Rassen und so weiter, das kann schon auch was. Und generell ist Fett jetzt doch nicht vielleicht so böse, wie man immer dachte und so weiter und so fort. Und ich, also unabhängig vom ernährungsphysiologischen Aspekt von gesättigten, mehrfach ungesättigten Fettsäuren oder tierische Fette, ist es ja immer so, dass der Energiewert immer der gleiche ist. Ne? Also 100, also ein Kilo, ein Liter Olivenöl hat den gleichen Energiewert wie ein Liter Schweineschmalz. Ne? Also wenn ich mich heute nur noch Olivenöl saufen würde, würde ich deswegen nicht weniger wiegen als wie umgekehrt. Ne? Und das vergessen die Leute vielleicht auch immer. Ne? Ja, und ja.
Ein Begriff noch, um dann sozusagen noch ein weiteres Kapitel als drittes anzusprechen, das ist der Begriff Magix. Was ist das überhaupt? Ich habe das vorher noch nie gehört.
Ja, witzig, da sind Sie nicht der Erste. Nein, witzig, das ist eigentlich total lustig, dass es das als eigenständiges Kapitel, also von einer Floskel, die in der Küche irgendwann vor 7, 8 Jahren seinen Anfang gefunden hat, ja, dass das ein Kapitel in einem Buch ist. Ne? Wer hätte da jemals dran gedacht? Ne? Nein, es ist einfach so, ursprünglich ganz am Anfang stand das Zitronen-Magic eigentlich, ne? Wo der Zitronensaft mit Gelierzucker aufgekocht wird, also durchs Aufkochen nimmt die Säure, wird ein bisschen, also nicht mehr so spitz, ist ein bisschen runder und die dreimal blanchierten Zitronensäften kommen dann nochmal 24 Stunden zurück in diese Sirup-ähnliche Flüssigkeit, die dann nochmal explizit Zitronengeschmack an das Ganze abgibt. Und ich sage immer, es ist eine harmonische, fruchtige Säure, die eben nicht zu spitz ist. Und damit kann man einfach alles irgendwie eine Frische geben oder so wirklich. Und das geht wieder von Soßen bis Dressings und wir haben das einfach in großen Mengen immer da. Das ist so, wie jemand sein Öl oder sein Essig hat, auf das er schwört, haben wir halt unsere Zitronenmagic. Ne? Und damit ist es losgegangen. Und dann hat man irgendwann gesagt, weil es halt alles besser macht. Ne? Also ich brauche dieses Zitronen-Magic nur mit brauner Butter abrühren und kann schon über den Fisch löffeln, ist es auch schon super. Ja? Und es macht einfach alles besser. Ja? Und deswegen ist es irgendwie Magic. Und da hat man einfach, und dann hat sich das übertragen, dieser Begriff, ja, Zitronen, wir sagen ja gar nicht mehr Zitronen, wir sagen ja nur noch, also ja, das Magic da und dann, wir wissen ja eigentlich schon, um was es geht im Endeffekt. Und dann hat sich das auch übertragen auf andere Sachen, so wie das Hühnermagic, ne, was ja eigentlich auch wieder so ein bisschen meiner Philosophie, meine Kindheitsgeschmäcker und so weiter, ein bisschen so in seiner reinen Form, weil es ist ja der reine Geschmack des Sonntagsbrathuhns sozusagen. Ne?
Das, ja, das ist sozusagen das, was, ja, was im, am Blech, genau, am Boden bleibt, ja, und von dem Gewürz und das Fett. Und
genau, und das hat natürlich den Vorteil, das ist natürlich der Fleischsaft, enthält natürlich Kollagen und Kollagen ist ein natürlicher Emulgator und wir haben den Fleischsaft, also das ist Natursaftel, wie es nehmen, und das Fett, und wenn man das quasi mit dem Stabmixer quasi hochzieht, dann ergibt sich sofort eine Emulsion, also eine Art Mayonnaise. Und das irgendwo aufgebracht auf Gemüse, Fisch, Fleisch oder aus, rein als Soße benutzt oder wie auch immer, das macht einfach alles besser. Also egal, wo ich damit hingehe, ja, dann fragen alle Leute immer zuerst, wie ich diese Soße gemacht habe. Ne? Also das ist wirklich, immer so. Und das ist einfach auch, da ist das Hühnermagic geboren. Ne? Und das sind alles solche Würzmittel, die produziert werden, also hergestellt werden von uns, die immer final eingesetzt werden eigentlich, um etwas nochmal abzurunden. Also oftmals generiert man dadurch ein natürliches Umami natürlich, wo andere halt ihre Dashes und ihre Sojasoßen haben, setzen wir dann halt diese Magics ein.
Sie geben in dem Buch zum Beispiel auch wirklich mit diesen speziellen Zutaten, die Sie viel verwenden, ja schon einen tiefen Einblick im Grunde in die Küche, auch in Ihre Denkweise. Das muss man sich ja auch überlegen, ob man das möchte. Warum sind Sie da so offen in dem Buch?
Ja, also es hat sich natürlich auch einmal das so ergeben, weil ich das Buch ja wirklich vom ersten bis zum letzten Wolf selber geschrieben habe, was ich mir auch nie gedacht hätte, aber irgendwie hat sich das einfach dann so ergeben. Ich habe einfach angefangen und dann wurde es als gut empfunden, dann habe ich weitergemacht. Und es war dann, und natürlich ist es einerseits sehr persönlich in der Form, dass ich natürlich ganz genau auch meinen Werdegang schildere, wann sich was zugetragen hat und so weiter und so fort. Aber das ist vielleicht eher interessant für den Leser, aber für mich eher eigentlich dann sekundär. Sondern es ist ja, ich habe dann gedacht, was für ein Buch, was möchte ich lesen? Also was würde mich interessieren? Und oftmals ist es ja vielleicht, auch wenn man ein Rezept betrachtet oder ein Gericht betrachtet, und es ist ja oft so, wenn ich ein Rezept an 10 Köche ausgebe, dann kommt ja 10-mal was anderes raus. Ne? Aber manchmal wird es halt speziell. Ne? Und warum ist das speziell? Es geht darum, dass das Gericht eine gewisse Magie innehat, ja, die sich über ein Rezept nicht transportieren lässt, sondern das lässt sich nur durch eine gewisse Sichtweise. Ja? Weil ich muss verstehen, warum das so ist und warum ich genau das in diesem Augenblick explizit so mache, damit sich diese Funken an Magie übertragen. Und selbst das ist ja schwierig in Worte zu fassen, weil es ist ja eine Intuition, lässt sich ja nicht niederschreiben. Ne? Ich versuche das jemals mit einem Fotografen zu vergleichen. Der eine druckt eine halbe Sekunde später ab und ist ein großartiges Bild und der andere macht einfach nur ein Bild. Und wenn man fragt, warum das so ist, ja, mein Bauchgefühl hat es mir so gesagt und so ist es beim Kochen auch. Und dieses Bauchgefühl, diese Intuition, also in Gedanken, wie funktioniert das, warum mache ich das so niederzuschreiben, das habe ich eben versucht. Und mit allen Aspekten, die da von außen einfließen, und das ist eben meine Herkunft, mein Aufwachsen, meine Vorstellung von Luxus, von Produkten und so weiter und so fort. Und da habe ich versucht, eben dieses Paket zu schnüren und eben diesen Einblick zu gewähren, weil wenn heute einer dieses Buch liest und sagt, okay, vielleicht hat ein Radieschen auch einen Stellenwert und es muss nicht immer eine Dose Kaviar sein, dann habe ich eigentlich schon gewonnen.
Interessant ist bei der Beschreibung, wie das Horvath zu dem geworden ist, was es heute ist, fand ich den Aspekt, dass es im Grunde aus einer gewissen Beschränkung oder aus gewissen, ja sage ich mal, Problemen mit der Größe am Anfang des Restaurants zurechtzukommen, gleichzeitig mit dem wenigen Personal und mit der großen, viel zu großen Karte am Anfang. Also dass die Kreativität aus einer gewissen Einschränkung entstanden ist. Warum ist es für Sie offensichtlich ja etwas gewesen ist, was die Kreativität gefördert hat? Weil normalerweise würde ich jetzt ja sagen, ja, Einschränkungen sind ja nicht, vielleicht nicht unbedingt das, was jetzt Kreativität fördert.
Ja, absolut. Nein, und das kann man ja natürlich auch weltweit von den internationalen Konzepten oder Restaurants, die bekannt sind, die ja alle rausgehen und ihre Lager irgendwo 3 Monate in Tokio oder sonst wo in Mexiko aufschlagen, um da quasi neuen Input zu bekommen, um voranzukommen. Und ich habe aber irgendwann festgestellt, ne, desto öfter man sich mit ein und derselben Situation oder mit ein und derselben Komponente oder Materie auseinandersetzt, ne, desto mehr kann man auf das vorangegangene Wissen eigentlich aufbauen. Ja, und dadurch ergeben sich manchmal erst oft Wege und Konzepte, die dann einen vielleicht auch voranbringen. Und der Sellerie in der Salzkruste ist ja eigentlich das Paradebeispiel. Ne? Das ist halt irgendwann losgegangen mit Sellerie und eben diese Einschränkung einer der Produktpalette eigentlich. Ne? Also dieser, ich meine, Zensur ist ja eigentlich immer was Negatives von außen auferlegt. Die haben uns ja eigentlich selber so aufgelegt, wo ich beschlossen habe, okay, mich an diesem roten Faden Fauna, Flora, Mitteleuropa, Österreich quasi zu folgen und vor allem Produkte verarbeiten zu wollen, mit denen ich eine emotionale Verbindung habe. Ne? Also Safran mag ein schönes Gewürz sein und Olivenöl ist wunderbar, aber meine Mama hat damit leider nie gekocht. Das hat sie sich auf die Haut geschmiert und ist damit in die Sonne gegangen. Ja? Ich liebe Olivenöl, ich habe selber eins zu Hause und ich esse das sehr gerne, aber ich koche halt nun leider lieber mal mit Schmalz, wenn ich koche. Ne? Und da hängt einfach mein Herz mehr dran, als wie mit Olivenöl zu kochen. Und durch diese Einschränkung hat man dann halt auch eben Sichtweisen, okay, was kann Schmalz oder wie funktioniert das, wo kommt das her? Schmalz entsteht aus Fett und Fett hat Bindegewebe, und in welchem Stadion befindet sich das Bindegewebe, wenn ich es erhitze, bis zu knusprigen Griebe, also zu Krammel, aber was für Stadien sind dazwischen und. Ne? Und das kann man alles beleuchten und sich damit beschäftigen. Ne? Ich kann aber auch sagen, okay, heute habe ich Schweineschmalz, dann mache ich was damit, okay, und jetzt mache ich ein halbes Jahr kein Schweineschmalz mehr, jetzt beschäftige ich mich mit anderen Sachen. Ne? Dann werde ich über diesen Punkt des Schweineschmalzes, so wie ich es in der einen Art und Weise gemacht habe, nie drüber hinauskommen, zumindest nicht in diesem Jahr, vielleicht im nächsten. Ne? Und so hat sich eigentlich eben dieser Denkansatz Kreativität durch Zensur eigentlich ja dann herauskristallisiert.
Ich glaube, gerade der dadurch mit einhergehende Detaillierungsgrad von den Gerichten in die Tiefe von Geschmäckern ist das, was ich zumindest und ich denke auch viele andere Gäste schätzen. Sie schreiben in dem Buch auch, dass sich das Publikum des Horvaths mehrfach verändert hat in den Zeiten, weil sie ja verschiedene Entwicklungsphasen auch hatten und sie sich aber davon irgendwie gelöst haben, das mit Sorge zu betrachten, dass irgendwie ein neuer Entwicklungsschritt ihnen vielleicht das notwendige Publikum kosten könnte. Wo nehmen Sie das her, das zu sagen, da stoße ich oder darauf nehme ich eigentlich in dem Sinne vielleicht keine Rücksicht mehr oder das macht mir zumindest keine Sorge mehr, wenn ich jetzt auf neue Ideen komme, dass mein treues Publikum dann vielleicht nicht mehr kommen möchte.
Ja, irgendwie habe ich so eine natürliche Naivität auch in mir. Ja, so ein bisschen, dass du durch den Tag tingelt und ein bisschen so sein Ding macht und da, da, da. Und eigentlich ein relativ konsequenzfreies Denken, also in mir. Ja, ich mache mir auch nie Sorgen irgendwie um Geld oder so. Das ist meine Frau ja auch ganz anders gestrickt zum Beispiel. Ne? Oder ich mache mir nie Sorgen um Gäste, ja, ob das jetzt passt oder nie. Und das ist natürlich auch andere, Gott sei Dank, andere Leute ganz anders gestrickt, die sich da dann andere Sichtweisen haben und einbringen. Und das ist ja auch gut so. Aber im kochtechnischen Bereich ist natürlich dann hauptsächlich meine Sichtweise, die es prägt. Und es ist ja so, ich stehe ja nicht in der Früh auf und denke mir, so, und heute zeige ich es den Gästen richtig mit so einem richtig avantgardistischen Teller und oh, da werden sie alle verstört rauslaufen, weil ich nur ein schwarzes Kreuz am Teller habe. Mit der Intention stehe ich ja nicht auf. Ne? Ja, und die habe ich auch nicht während der Arbeit und so weiter. Ne? Aber und ich muss natürlich sagen, dass diese Art des Denkens auch immer, also ich bin schon jemand, der sich auch selber reflektiert und ich sage auch immer zu den Leuten in der Küche, es ist ganz wichtig zu wissen, ob man Scheiße gebaut hat oder nicht, ja, oder ob, weil Köche tendieren dazu, sich Sachen schön zu reden, ne? Und da noch ein bisschen was von dem dazu und so, dann hat man so seine innere Bastelanleitung, wie ich 10 Schritte mache, um alles zu kompensieren, ja, aber die Anleitung hatte der Gast nicht, da kommt es dann an und denkt sich, was ist das denn bitte, ne? Und da habe ich selber schon Momente gehabt und man muss einfach mal ehrlich zu sich sein, manchmal sagen, pff, das ist einfach Bullshit, ne? Und fertig, das geht einfach nicht. Und aber zurück zur Frage zu kommen ist, wenn wir Gästeschichten verloren hätten, ohne neue zu generieren, dann hätte man vielleicht schon mal innehalten müssen und sagen müssen, okay, irgendwas ist da komisch, ne? Also es bleiben mehr Gäste weg, als neue dazukommen, vielleicht läuft was nicht schief, aber das war ja eigentlich nie der Fall. Und also man hat Gäste, die zwei, drei, vier Jahre gekommen sind, ja, regelmäßig waren auf einmal nicht da und auf einmal waren neue Gesichter da und sagen, ja, sie kommen jetzt schon das vierte Mal, okay, ich habe dich noch nie gesehen, irgendwie so gefühlt und so weiter und so fort. Und so ist es immer weitergegangen, ne? Und von daher war das eigentlich nie irgendwie oder ist bis heute nie, wenn ich einen Teller oder ein Gericht kreiere, da denke ich selten daran, könnte ich damit anecken oder irgendwie so. Ne? Ich mache halt einfach so, wie ich Lust habe oder denke oder dass es gut ist. Ja.
Jetzt ist das Buch ja wenige Wochen auf dem Markt, seit 14 Tagen ungefähr. Es ist ja vorher irgendwann mal Redaktionsschluss gewesen sozusagen. Ja. Also mit anderen Worten, da war dann Stopp von der Entwicklung im Horvath, die Sie hier in dem Buch zeigen können. Wenn ich jetzt heute essen gehe, was würden Sie sagen, unterscheidet sich da schon manches? Oder gibt's, was ist sozusagen das Horvath heute, Mai 2019?
Jein, aber wahrscheinlich mehr Nein als Ja. Tendenziell ist es so, dass ich ja natürlich mit dem Buch auch die Säulen, also die Grundpfeiler der Küche quasi, eben auch mit den Magics und mit dem ganzen Sellerie und wie wir Fett betragen, das hat sich ja nicht geändert. Und das wird sich natürlich auch nicht mehr ändern. Ne? Also ich werde Fett noch immer, also Kalbsnierenfett in 10 Jahren noch immer so sehen, wie heute wahrscheinlich. Ne?
Frage ich anders, was sind im Moment gerade die Themen oder die Dinge, in welche Richtung wollen Sie sich, überlegen Sie gerade zu arbeiten und wollen Sie sich entwickeln?
Also ich für mich persönlich habe, ich weiß aber nicht, wie weit ich das natürlich in Zukunft umsetzen kann, ja, oder wird, manchmal ist es schwierig, und zwar die Produkte, die wir verarbeiten, die sind natürlich per se, sagt man immer schon, eine gewisse Bodenständigkeit natürlich. Und die generieren natürlich auch oft mal in der Art ihrer Verarbeitung auch einen bodenständigen Geschmack. Also wenn ich heute Schweinsbraten mache, dann erhalte ich Schweinsbratensaft, also die Bratelfetten, die mache ich am Teller. Das ist super wohlschmeckend, aber das hat, damit ist auch eine bestimmte Bodenständigkeit auch in der Aromatik verbunden. Das ist gewünscht, ja. Aber manchmal frage ich mich, okay, wie kann ich einen Bogen spannen, vielleicht zu einer gewissen Finesse, ja, ohne dass jedes Mal so, wie ich es immer sage, so ein Fressentreter sein muss. Ne? Also immer so direkt rein und volle Power und hier und salzig und fettig und Wohlgeschmack und Reduktion und so weiter und so fort. Ne? Und daran bin ich, da überlege ich eigentlich oft in den letzten halben Jahr oder so, wo ich mir denke, na gut, wenn ich heute jetzt ein super klischeebehaftetes Gericht im Vergleich zu denken, wenn ich heute ein ganz feines Stück Seezunge vor mir habe, schön pochiert in irgendeinem ganz schönen Sud mit Gemüse oben drauf und so weiter, das bringt ja von Haus aus, auch von der Produktauswahl, schon eine gewisse Finesse mit sich, vorausgesetzt man verarbeitet es richtig, aber eine Finesse mit sich, ja, die natürlich gerösteter Mohn, Schweineschmalz und eine gelbe Beete vielleicht nicht in sich birgt. Ne? Und da ist für mich oftmals jetzt die Frage, wie kann ich den Bogen zu einer aromatischen Leichtigkeit, Finesse spannen, ohne aber Intensität und Druck zu verlieren, ja, und ohne die Authentizität einer Bodenständigkeit zu verlieren, ja, weil ich kann natürlich schon ein Gericht kreieren, was total leicht und süffig herkommt, aber da muss man den Komponenten oftmals auch ihre Intensität oder einschränken oder etwas entgegensetzen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich ein total tricky Ding, ja, muss ich sagen, um da auf den Konsens zu kommen. Habe ich übrigens auch noch nicht geschafft.